Hallo und willkommen in der Spooky Season. Wir sind's wieder, wilde Mädchen. Ich bin Constanze.
Und ich bin Jessie. Und in der heutigen Folge geht es um die Nacht.
Wer die Leipzig-Folge gehört hat, weiß ganz genau, warum wir das gerade machen.
Wirklich?
Naja, Halloween.
Ach so, ja, stimmt.
Die Halloween-Party mit Ä. Dafür wäre die Nacht auch ein perfektes Lied.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich habe mich gerade gefragt, in welcher Folge wir das besprochen haben. Aber
das war ja die Leipzig-Folge. Ja, genau, da hatten wir die Idee. Die Nacht. Ich steige mal ganz kurz mit einer kleinen Zahl ein, weil Stand heute haben wir bei Spotify, ich kann das leider nur bei Spotify einsehen, genau 101 FollowerInnen. Wir haben die 100 geknackt.
Oh mein Gott, und wir sind einfach gar nicht drauf vorbereitet. Oh, das freut mich voll.
Ja, ich finde es auch.
Leute, wie verrückt seid ihr denn einfach? Ich meine, wie lange, was, achso, Folge 7. Also 7 Wochen gibt es uns jetzt. Nach meiner Rechnung. Ja. Und krass. Ich, also mal davon abgesehen, dass ich sowieso nicht damit gerechnet hätte, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren und dass sie passieren, ist das auf jeden Fall wow. Wir sehen ja auf Instagram bei Wilde Mädchen und auch bei anderen Sachen irgendwie, dass Leute viel auch mit uns interagieren und schreiben und sich freuen und auch wenn wir auf Konzerten irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommen. Aber ja, das fühlt sich immer gar nicht so an, dass Leute, also was heißt, dass Leute uns wirklich hören, aber.
Dass so viele Leute uns hören.
Ja. Ach, das freut mich voll.
Ja.
Ihr seid die Besten, der Besten, der Allerbesten.
Ja.
Remember, we love you very wild. Auf eine wilde Art und Weise.
Alles, was wir machen, ist wild.
Ja, denn alles ist gut, solange du wild bist.
Oh Gott. Nicht wieder so Popkulturkram. Wir sind ja heute bei die Nacht.
Oh.
Dann hau mal raus, deine Facts.
Ja, genau. Ich wollte doch gerade sagen, ich würde dann gleich mal hier die Hard Facts auspacken.
Habe ich doch in deinem Gesicht gesehen.
Ja, da sieht man momentan auch sehr viel. Das sieht sehr zu feucht aus. Die Nacht. Ja, Text und Musik von Bela B. Wer hätte das gedacht? Und es erschien auf Geräusch 2003 und dann auch auf die Band, die sie Pferd nannten, 2004. Die Live-DVD aus Oberhausen. Also, wir nehmen das auf. Es ist der 17.10., das heißt, wir sind schon nach Oberhausen 1, 2 und 3, also nach dem Tourabschluss. Das war nämlich heute, als ich das aufgeschrieben habe, war ich so, oh mein Gott, diese DVD wurde ja auch in Oberhausen aufgenommen. Natürlich irgendwo anders, glaube ich. Also ich meine, die Halle sieht komplett anders aus. Das, ne?
Okay.
Aber ja, da konnte ich mich auch sofort dran erinnern, bei die Pferd, die sie Band nannten. Oh Gott. bei die Band, die sie Pferd nannten.
Die Pferde, die eine Band hatten.
Pferde, die eine Band waren.
Ja.
Die Pferdeband. Deswegen liest Farin immer aus der Wendy, wenn er auf der Bühne steht. Oh mein Gott, haben sie deswegen die ganze Zeit in Oberhausen diese Pferdewitze gemacht? Wegen die Band, die sie Pferd nannten?
Maybe, könnte sein. Haben sie Pferdewitze?
Naja,
ach ja, nee, ja, doch, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Stimmt.
Naja, aber dazu werden wir uns vielleicht in der Oberhausen-Folge, die auf jeden Fall noch kommen wird, nochmal genauer äußern. Aber oh Gott, in meinem Kopf explodiert es gerade. Die ganzen Pferdesachen und Oberhausen. Das ist
oh Gott. Oh Gott.
Oh, ja, aber diese großartige DVD, die ich ungefähr 100 Millionen Mal in meinem Leben gesehen habe, da ist das auch drauf. Und auf Geräusch ist das Track 5 und zwar auf der rosanen Seite. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist die rosane Seite? Die rosane Seite ist, wenn man das Cover mit dem Kreuz vorne hat.
Mm.
Genau. Für mich ist das ja die Rückseite. Für dich ist das die Vorderseite, ne? Bei Geräusch.
War es mal ganz lange, weil ich dachte, das wäre das Cover.
Ja, für mich ist halt...
Weil ich hatte das nur in digitaler Form und das Bild war halt vor dem anderen. Und deswegen dachte ich, das wäre das Cover und nicht das andere Bild.
Ja, die schwarze Seite mit dem Bild, wo Bela vorne so drauf ist und dann Farin dumm im Hintergrund grinst.
Ja.
Das ist, glaube ich, das eine eigentliche Cover.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall, wenn man das aufklappt, ist es dann eben auf der rosanen Seite und befindet sich nach der Tag.
Mhm.
Und... vor nichts in der Welt. Oh Gott. Ich habe das Album auch echt lange nicht mehr so am Stück gehört, muss ich sagen. Obwohl ich das wirklich mal sehr exzessiv gehört habe.
Oh ja,
aber
ich
ja,
auch.
Das ist auch eine Platzierung. Uiuiui.
Mhm.
Der Track geht 5:02. Und ja, das ist ein langer Song, aber 5:02 ist schon echt. Vor allem ist das das längste Stück auf dem Album.
Hm.
Tatsächlich. Wahnsinn.
Krass. Also ja, als ich das gehört habe und mir den Text aufgeschrieben habe, habe ich auch gemerkt, dass es sehr lang ist.
Mhm. Naja, ist natürlich über Hot Action Records erschienen und war keine Single Maxi und ist auch auf keinem Sampler, meiner Meinung nach. Es gibt auch kein Video, außer natürlich die Live-Aufnahme von die Benzi Ferdinand, aber das ist ja nicht wirklich ein Video in dem Sinne. Also, nur weil es da erschienen ist. Genau, live gespielt wurde es natürlich, offensichtlich, weil Hü-Hot, Hü-Hot und so. Und sein Live-Debüt hatte es am 9.12.2003 in der Donau-Arena in Regensburg auf der Tour jenseits der Grenze des Zumutbaren und wurde dann auch 2003 weiterhin gespielt, dann eben auf der Unrockstar-Tour. Da sind unfassbar viele Termine. Bei Es wird eng dann auch ein paar Termine und seitdem halt gar nicht mehr. In der Versenkung verschwunden. Der Song wurde 71 Mal live gespielt und ist auf Platz 101 in den Live-Charts, also Stand heute, 17.10.23. Ja. Und die beiden Songs, da habe ich auch ein bisschen schmunzeln müssen, auf dem Platz davor ist Geh mit mir 72 Mal gespielt. Und auf dem Platz danach ist Gehen wie ein Ägypter 70 Mal gespielt. Also es ist egal, wie du gehst oder mit wem du gehst, aber dazwischen ist die Nacht.
Ah, mit der gehst du auch.
Und live gehört habe nur ich das einmal. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und zwar am 28.11.2007 in der Leipziger Arena bei Es wird eng.
Da war ich nicht dabei.
No memory. Auf dieses Konzert. Hm. Ich weiß, mit wem ich da war und ich weiß, dass wir danach noch vom Radio interviewt wurden, aber dass die Nacht gespielt wurde, weiß ich nicht mehr. Ja, und...
Einfach mal gedroppt, dass man vom Radio interviewt wurde.
Ja, wurde auch ausgestrahlt sogar. Ich habe es auf Kassette aufgenommen. Ich saß den ganzen Tag am Radio am nächsten Tag.
Oh mein Gott. Welcher Sender war das?
MDR Jump.
Ah,
falls ihr das so
sagt.
Der
Jugendsender des MDR.
Der Jugendsender des MDR. Ansonsten ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen, man hört ja eine sehr schöne, sehr wohlklingende Frauenstimme im Hintergrund.
Mhm.
Und die Backing-Vocals sind von Susanne Jansen. Und die ist Schauspielerin und Sängerin.
Mhm.
Auch aus Berlin. Ja. Und ist auch im gleichen Alter wie Bela und Farin, also 60, weiß nicht, vielleicht kannten die sich auch völlig unabhängig davon schon. Ja. Und genau, das ist erstmal so das zu dem Song an Hard Facts. Ansonsten gibt es dazu nicht allzu viel zu sagen. Dadurch, dass wir jetzt auch noch auf dem Tourabschluss und so weiter waren und gar nicht so viel Zeit hatten in letzter Zeit für Vorbereitungen, habe ich da jetzt auch nicht nochmal.
Haben wir das etwa immer in Zügen erledigt, weil wir ständig unterwegs waren?
Ja, aber alles für den Podcast, alles für die Band.
Es wird ja jetzt ruhiger.
Ja, aber eigentlich muss ich sagen, mag ich das Lied sehr gern.
Das ist ich mag das auch unfassbar gern. Ich habe das eine Zeit lang mal sehr viel gehört, weil das so, das ist so eine Kategorie von Musik, die mag ich phasenweise sehr gerne. So ruhig und gleichzeitig aber irgendwie auch kraftvoll. Also es ist ja doch ein sehr ruhiges Lied eigentlich in den meisten Teilen. Aber keine Ahnung, das löst in mir irgendwie immer so eine gewisse Energie aus, die ich ganz gerne mag. Und jetzt, wo ich mich darauf vorbereitet habe, mag ich es irgendwie noch mehr.
Ja.
Wo ich mich mit dem Text noch mal so ein bisschen intensiver beschäftigt habe und den auch noch mal versucht habe, aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Und ich glaube, sollten wir den irgendwann mal live sehen, würde mich das schon unfassbar freuen. Durch die Vorbereitung habe ich jetzt auf jeden Fall immer neue Lieblingslieder, die ich gerne live hören würde.
Ja, ich mag den Song auch eigentlich sehr, sehr gerne. Das werden wir auch gleich merken. Ich bin ja sonst, was so Textanalyse angeht, glaube ich, schon echt gut dabei und lese da auch viele Sachen raus. Und ich mag den Text auch, aber ich habe einfach für mich keinen so richtigen fucking Plan, was Bela sagen will. Also ich kann das gar nicht so greifen. Ich finde es auch nicht schlimm für mich. Also weil mich das jedes Mal wieder in so eine Rolle versetzt von, dass ich darüber philosophieren kann und vielleicht verstehe ich den Song auch einfach erst in 10 Jahren oder vielleicht verstehe ich den Song auch erst, wenn ich kurz vorm Sterben bin. Keine Ahnung. Weil der für mich ja irgendwie, also mit der Nacht assoziiert man ja so verschiedene Sachen.
Ja.
Und da ist ja ganz oft so, ja, Lust, Impulse, Intimität, Sexualität, aber halt eben auch so das Thema Tod und Sterben. Und deswegen habe ich das gerade auch gesagt, dass ich so auf dem Sterbebett liege und dann dieser Song kommt und ich den so ganz anders begreifen kann, weil ich in so einer Situation bin oder so. Ja. Aber ich finde, der hat irgendwie was ganz Magisches. Und ja, das ist jetzt kein übelster Haut drauf Banger, ne? Das ist jetzt kein Song, wo wir halt sagen würden, der brettert schön. Und ich finde das aber auch okay, dass der das nicht tut.
Alles andere würde auch nicht zu dem Inhalt passen, glaube ich. Der braucht halt so eine gewisse Mystik und Ruhe und Dunkelheit, um überhaupt wirken zu können.
Ja, total. Und das mag ich halt sehr an dem Song. Und natürlich, also das will ich natürlich auch gleich noch dazu sagen, ist das ja so ein bisschen der Gegenspieler zu Der Tag, der natürlich ganz anders klingt. Und es auch nicht verwunderlich ist, dass das ein Song ist, den Farin geschrieben hat. Und wo es thematisch ja um ganz andere Sachen geht.
Ja.
Ja, ich würde die auch gar nicht, also jetzt per se gegeneinander aufwiegen wollen. Die haben beide ihre Berechtigung. Aber bei Die Nacht ist irgendwie, der lässt, wenn ich den so gehört habe und auch wirklich mal bewusst gehört habe, weil das ist ein Song, der läuft bei mir auch eher so im Hintergrund mal ab, den ich gar nicht so bewusst wahrnehme. Aber wenn ich den mal bewusst wahrnehme, dann bin ich halt auch gleich immer in so einem, was will der? Und dann bin ich direkt so am Tag träumen und dann verliere ich mich da auch so ein bisschen in philosophischen Fragen und das mag ich eigentlich gern, dass der Song das mit mir macht.
Ja, ja, das kann Bela manchmal ganz gut.
Mir fällt jetzt erstmal kein Song ein, wo mir das auch so geht von Bela, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Also vielleicht werden wir im Laufe der x Millionen Folgen, die wir ja noch vor uns haben, auch noch dazu kommen. Aber ja, deswegen bin ich gespannt, was du heute bei der Textanalyse so vielleicht
rauskommst. Also ein bisschen was. Ich habe tatsächlich am Anfang auch so wie du gedacht, oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist irgendwie alles so nicht so zu 100% greifbar, aber nachdem ich mir das dann 10-mal durchgelesen habe und irgendwie so ein bisschen, ehrlich gesagt, auch nach Metaphern geschaut habe und dann das nochmal so im Ganzen gelesen habe, habe ich eine Idee, worum es gehen könnte. Mal gucken, wir werden sehen. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Bei der Textbesprechung geht es um Tod, Suizid und Todeswünsche. Wenn das für euch ein sensibles Thema ist, überspringt diese Folge bitte, es wird auch in der Inhaltsbesprechung um ähnliche Themen gehen. Damit geht's weiter mit der Textbesprechung.
Ja, dann fange ich mal an. Also, die Dämmerung ist die Grenze, ihr machen viele kehrt. Das fand ich schon mal interessant, weil dass ja keine Grenze im Sinne von etwas Physisches ist, mhm. in dem Sinne,
ja.
sondern das klingt so bescheuert, ne? Aber ich habe halt einfach nur mal die Nacht gegoogelt, ohne jetzt die Ärzte dazu. Mhm. Und da ist natürlich auch immer beschrieben, dass die Nacht quasi ab der Abenddämmerung bis zur Morgendämmerung dauert, mhm. logischerweise. Und das so als Grenze zu bezeichnen, finde ich interessant, weil eigentlich ist das ja ein total fließender Übergang.
Mhm. Stimmt. Ja.
Da ist ja gar kein richtiger Cut.
Ja.
Aber ich verstehe trotzdem, ich vermute zu verstehen, was er irgendwie damit sagen will, nämlich, dass das halt dann wirklich nochmal eine Situation so ändert. Mhm. Also diese Grenze jetzt nicht wirklich als Grenze wie als Strich- oder Staatsgrenze zu sehen.
Nee, also ich glaube auch eher, das war eher so als quasi Veränderung gemeint und nicht als harte Grenze.
Ja, und dieses hier machen viele kehrt, da habe ich halt auch überlegt, wie das gemeint sein könnte. Und ich glaube, dass es da tatsächlich eher so darum geht, dass halt in der Nacht die Zeit so anbricht, wo viele zur Ruhe kommen und nicht mehr so aktiv sind. Wenn ich überlege, was ich tagsüber so mache und dann am Abend, ob ich, wenn es dunkel ist oder in der Nacht noch mal rausgehe oder nicht, dann bleibe ich doch lieber zu Hause.
Aha.
Also gerade als Frau ist das ja in der Dunkelheit noch mal was anderes.
Ja, okay, ich sehe, du hast einen sehr wörtlichen Ansatz an das Lied.
Ja, tatsächlich, weil mir das halt so schwerfällt.
Ja.
Okay. Also weil das
Ich habe eher so einen metaphorischen Ansatz an das Lied tatsächlich.
Na, dann hau raus.
Weil ich mache dann auch gleich mit den nächsten drei Zeilen weiter. Aber ich erzähle erstmal, was mir aufgefallen ist. Also Dämmerung und dann auch die Worte, die danach kommen. Ich lese sie gleich noch vor im Text. Aber Dunkel und Düsternis, das sind da so auch Metaphern für das Zwielicht. Also einen Übergang ins Unbekannte und vielleicht auch Gefährliche. Und das wird ja auch in spirituellem Kontext auch oft mit dem Übergang in den Tod gleichgesetzt, das Ganze. Und er singt dann ja danach auch noch, das Dunkel birgt Gefahr, wer weitergeht, bleibt nicht unversehrt. Und die Düsternis verspricht und lockt, ich kann nicht widerstehen, will das Dunkel des Mondes in deinen Augen sehen. Und für mich ist das tatsächlich so eine Metapher für zwei Personen, die eventuell einen gemeinsamen Todeswunsch hegen und in die Düsternis gehen. Weil das kommt später im Text auch noch durch, dass er hat so viele Todes- und Jenseitsmetaphern tatsächlich in dem Text, die das irgendwie recht klar machen. Also bei die Dämmerung ist die Grenze, hier machen viele kehrt, habe ich halt nicht gedacht, dass ich zu Hause bleibe, weil es dunkel wird. Sondern dieses, traust du dich es zu tun oder nicht?
Na, für mich war das, also jetzt gar nicht so, gehe ich noch raus oder nicht, sondern dass das halt einen Unterschied macht, ob ich Dinge tue, die ich am Tag tue oder Dinge tue, die ich bei Nacht tue. Mhm. Ja. Das mit dem Rausgehen war nur ein Beispiel.
Ja, ja.
Ne? Sondern dass das halt, diese Dunkelheit wird halt plötzlich zu so einer Hemmschwelle.
Mhm. Ja, und die Hemmschwelle habe ich halt als Hemmschwelle so übergangen in den Tod, tust du es nicht oder doch? Mhm. Das ist ja auch eine Hemmschwelle.
Ja, das ist halt krass, weil wenn ich bin dann gar nicht mehr so jede Zeile durchgegangen, weil ich halt gemerkt habe, dass ich da irgendwie ganz schön hängen bleibe.
Mhm.
Also, dass das nicht so ein stimmiges Bild ergibt, wie das vielleicht bei anderen Zeilen möglich ist oder bei anderen Songs.
Ja.
Und für mich war das halt eher so, dass das was Animalisches hat. So dieses, ich will das Dunkel des Mondes in deinen Augen sehen, war für mich, also ich habe mir dann halt so vorgestellt, wie jemand, also wenn man jemanden ja sehr mag oder sehr nah ist oder sehr aufgeregt ist in der Gegenwart von Personen, die man eben mag, dann gibt es ja auch gewisse körperliche Signale, ne? Der Puls geht schneller und das führt ja eben auch zu solchen Sachen wie Pupillen weiten sich und deswegen auch dieses, das Dunkel des Mondes, also dass man so große Pupillen hat, dass die halt...
Ah, also die werden bei mir im Dunkeln auch groß einfach. dadurch, dass ich nicht sehen kann.
Ja, das ist aber natürlich ja, auch eine normale Reaktion im Dunkeln, ja. Aber für mich hat das Lied auch generell irgendwie eher so ein Intimitäts- und sexualitätsbezogenen Touch.
Ja, die dunkle Seite des Mondes ist auch so ein Sinnbild für Unbekanntes, weil die Rückseite des Mondes war ja relativ lange unbekannt. Da gab es auch ganz viele Verschwörungstheorien drum und die dunkle Seite des Mondes ist irgendwie so ein Sinnbild für Unbekanntes und nicht Erforschtes.
Die Düsternis verspricht und lockt, ich kann nicht widerstehen, ne, dass man halt etwas so sehr möchte, wo man halt eigentlich weiß, dass das vielleicht, also dass ja, man das halt bei Tag, wie er das auch singt, nicht machen würde. Ja. Und mit diesem das Dunkel des Mondes ist ja auch, wenn die Pupillen dann halt so geweitet sind und so dunkel und dann spiegeln sich ja nur kleinere Lichter darin, war so mein Gedanke, ob das Sinnbild dafür ist.
Ja.
Oh Gott, das ist eine richtig wilde Texterin so heute. Für mich wird das dann halt nochmal so ein bisschen unterstützt mit dem, was halt danach kommt. Ne? In der Nacht hat jede Berührung ihre Wichtigkeit. Wir ergeben uns ihre Verführung. Sie hüllt uns in ein schwarzes Kleid. Ja gut, das war jetzt für mich nicht ganz so, da habe ich jetzt nichts irgendwie, wo ich direkt sage.
Nö.
Und die Nacht lässt dich Dinge tun, die du bei Tage nicht mal denkst. Doch das geschieht nur, wenn du ihr dein Vertrauen schenkst. Ja, halt so im Dunkeln halt eben auch Dinge zu tun, die ja man sich bei Tag nicht traut. Oder das hat halt so was Mystisches, Geheimes.
Dich so voll
Verborgenes.
Voller Vertrauen und mir fällt kein anderes Wort ein, aber sich so voller Vertrauen in so eine Dunkelheit geben. Also ich stelle mir da dann auch immer so ein Bild vor, dass jemand die Augen schließt und quasi so die Arme vom Körper kreuzt in diesem Schmetterlingsgriff und sich irgendwie in so ein schwarzes Meer aus Nebel fallen lässt, weißt du? Irgendwie so ganz vertrauensvoll, ohne zu wissen, was dort ist. So dieses Bild habe ich dann vor Augen, wenn diese Strophe kommt.
Ja, und ich habe halt irgendwie so ein Bild vor Augen, wie es darum geht, dass da jemand verführt wird.
Lol.
dieser Spagat für alle, die zuhören, ist halt auch, glaube ich,
es tut uns leid, aber wir sind heute sehr wild auseinander.
Ja. Also, ne, aber das ist halt, ne, Berührung, Verführung, Dinge tun, die man sonst bei Tag nicht macht.
Ja, aber ich glaube,
Vertrauen.
Das Gedankenspiel mit dem Tod ist halt auch so eine Art, kann eine Verführung sein.
Okay.
Also.
Kannst du das bitte erläutern?
Naja, dass der Tod ihn dazu verführt, zu ihm zu kommen.
Okay, jetzt Jackies.
Ja.
Ich war gerade übelst hart verwirrt. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war der Film von Jörg Butgereit mit Nekromantik.
Nein.
Ich war so, what the fuck, Alter.
Nein, das machen wir heute nicht.
Nee, aber wer den Film nicht kennt, guckt ihn euch an. Für Jörg Butgereit mache ich gerne Werbung, aber den kennen wahrscheinlich eh die meisten schon.
Mhm. Ja.
Ist wahrscheinlich nichts Neues für euch da draußen.
Ja.
Aber ja, irgendwie ist das gerade so die Schnittstelle, die wir auch erfüllen. Tod und Lust.
Well.
Am Ende kommt das dann raus. Jörg Butgereit.
Ja,
Romantik.
Okay. Alles klar.
Absolut. Absolut weird.
Okay. Oh. Weil ja.
Naja. Und dann kommt ja auch der Refrain mit: Die Nacht muss eine Frau sein, denn sie hat uns geboren. Weil ihre Macht uns so vertraut scheint, fühlen wir uns auserkoren von ihr der Nacht.
Mhm.
Und dadurch, dass Bela das halt singt und beziehungsweise das lyrische Ich als männlich gelesene Person das dann halt singt, hat sich das natürlich in meinem Kontext auf jeden Fall daran angeschlossen, dass die Nacht eine Frau sein muss, weil sie eben die Nacht für ihn etwas so Verführerisches ist, dass das nicht anders sein kann. So nach dem Motto, diese Frau eine so große Macht auf ihn ausübt.
Mhm. Dass er gar keine andere Wahl hat. Also,
genau, als sich dem hinzugeben.
Ja.
Und deswegen, in Anführungsstrichen, wir fühlen uns auserkoren.
Mhm. Ja, und dann geht's weiter mit der dritten. Das ist dann ja die dritte Strophe, ne?
Mhm, ja.
Davor waren zwei. Gut. du spürst die Neugier auch. Ich kann Wellen in deinen Augen sehen.
Ja, da muss ich kurz einsetzen. Da hatte ich nämlich ein Verhörer all die Jahre.
Hör auf.
Oh Gott, du auch?
Nein, aber ich will wissen, was für ein Verhörer du hattest.
Hat auch total keinen Sinn ergeben, weil ich immer verstanden habe, ich kann bellen, also die Mehrzahl von Bälle, der Ball, in deinen Augen sehen. Ich immer gewundert, was er will.
Okay, auch eine wilde. Wildes
ja,
Bild,
ich weiß
mein
auch.
Kopf kommt dann.
Ja, ich weiß auch nicht. Mich hat es auch immer gewundert, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, den Text einfach mal nachzugucken.
Ja, also ich habe mir da tatsächlich zu diesem Satz aufgeschrieben, weil danach dann erstmal nicht mehr so viel, dass er spricht in der Strophe danach von...
Du meinst in der Zeile?
Nee, in der Strophe danach.
Oh, okay.
Spricht er nämlich auch vom schwarzen Boot und so. Das ist ja auch eine Metapher für den Sensenmann. Der kommt ja in einem schwarzen Boot und führt dich über das Wasser dann ins Jenseits, whatever. Und mit ich kann Wellen in deinen Augen sehen, dachte ich dann, die Person steht halt am Wasser und wartet auf den Sensenmann. You know? Ich habe so dieses Bild im Kopf, dass jemand so barfuß, knöcheltief im Wasser steht, im Dunkeln.
Ja.
Und das und Boot vom Sensenmann kommt gerade angefahren.
Ja.
Fahren Boote?
Siehst du, und ich hatte... ja. ja, die Fahrt. Ja, und ich habe das halt immer eher so, also als ich das mit den Wellen gelesen habe dann und mit dieser Neugier, dieses, wenn jemand halt so ein Flimmern in den Augen hat.
Mhm. Ja.
Zum Beispiel vor Begierde.
Mhm. Ja.
Oder vor Sehnsucht, ne? Und das eben gepaart mit so einer Neugier, dass das das halt so auslöst.
Ja.
Das war halt eher so meins.
Mhm. Ja.
Genau, spürst du ihren warmen Hauch? Willst du mehr, musst du nur weitergehen. Also ne, mit warmem Hauch, dass man in meinem Fall sich zumindest schon so nahe ist, dass man vielleicht den Atem des anderen schon auf der eigenen Haut spürt. Willst du mehr, musst du nur weitergehen. Also ne, da halt eben ganz klar dieser Kontext von Intimität oder Sexualität.
Hm, weil ich war bei warmem Hauch dann so bei einer lauen Sommernacht. Also das quasi... So ein warmer Wind weht und willst du mehr, musst du nur weitergehen, dass wenn du schon quasi so halb am Wasser stehst, dass du halt auf den Sensenmann zugehst.
Ja.
Und, ne?
Ja.
Das
naja, und in der nächsten...
Wie wir das interpretieren, meinst du?
Naja, und dann die Nacht macht uns zu Helden, ihre Stille bedeckt unsere Haut. Und da dachte ich mir, okay, wenn die Stille die Haut bedeckt, dann... ist das ja wahrscheinlich Haut, auf der sonst kein Stoff liegt.
Mhm.
Also im Sinne von, man ist nackt,
ja.
Eine Metapher für Nacktsein.
Ja.
Und wir schließen die Augen und selten warst du mir mehr vertraut, würde ja in dem Kontext zumindest auch passen, dass man nachdem das, was ja schon so beschrieben ist, ne, mit man sieht sich irgendwie an und ich meine, er beschreibt ja auch die ganze Zeit auch so Details, wie sie sich näher kommen oder wie es zu der Situation kommt, in meinem Kontext.
Ja.
Ne? Und dieses selten warst du mir mehr vertraut, dann quasi den Geschlechtsakt als Liebes- oder Vertrautheitsakt auch wirklich zu beschreiben.
Ja.
Und deswegen, also ne, wir schließen die Augen im Sinne von das auch zu genießen.
Ja. Ja, ich war dann so eher auf dem Trip, dass quasi zwei Personen gemeinsam beschließen, zum Sensenmann zu gehen und quasi dort zusammen am Wasser stehen und sich so sehr vertrauen, dass sie das zusammen machen. Weißt du?
Mhm. Ja, was ich dann interessant finde, ist, Vater Tag predigt uns Arbeit, Vater Tag predigt uns Vernunft. Ich finde es interessant, dass er Vater Tag sagt, weil die Nacht ist halt eine Frau und nicht die Mutter.
Ja, stimmt.
Ja. Auch wenn er sagt, die Nacht muss eine Frau sein, denn sie hat uns geboren, spricht er nie als Mutter von der Nacht. Aber beim Tag halt trotzdem vom Vater. Das fand ich irgendwie total so, okay, interessant. Und ja, ansonsten Vatertag, Predigt und Arbeit, Vatertag, Predigt.
Ja, Kapitalismus, yay, yay.
ja, pure Vernunft darf niemals siegen. Wow. Und ja, und dann halt wieder dieses, ich ersehne die Nacht, sehne mich nach der Zusammenkunft.
Ja.
Ne, dann halt in meinem Kontext wieder dieses lustvolle, impulsive, intime.
Ja, und dann kommt nochmal der Refrain. Ich glaube, den müssen wir nicht wiederholen. Der ist ja auch sehr kurz.
Nee.
Und dann kommt eigentlich auch die Strophe, mit der ich so ein bisschen auf die Idee gekommen bin, weil die Nacht ähnelt dem Tod, vielleicht ist sie uns deshalb so nah. Betreten kurz sein schwarzes Boot, ein paar Tropfen auf seinen Altar. Und Blaschko führt uns in sein Reich, serviert uns roten Wein. Er lässt uns in der Ewigkeit niemals allein. Also, Tod, schwarzes Boot, senden Mann. So, Tropfen auf dem Altar. Ich glaube, da kann er von Blut reden vielleicht. I don't know. So als Opfergabe,
naja, so
weißt du?
Ja, oder so als Ritus.
Ja.
Ritual. Sagt man Ritus? Ritual. Ja. Also muss ja nicht mal als Opferdings sein, sondern was weiß ich, man teilt, man wie Blutsbrüderschaft, ne? Man teilt noch so sowas miteinander, keine Ahnung.
Hast du nachgeschaut?
Ich kenne mich halt mit so. Ach so,
ja.
Ja, ich kenne mich halt mit so Opfer und Riten und Dinge anbeten, okkulte Sachen, das ist, glaube ich, der Überbegriff dafür, auch nicht ganz so gut aus.
Nee, ich auch nicht.
Deswegen, genau. Ja, und Blaschko führt uns in sein Reich, serviert uns roten Wein. Natürlich habe ich es nachgeguckt.
Ja, ich aber auch. Und ich war so, what?
So, was ist bei dir rausgekommen?
Also Blaschko ist der bürgerliche Name von Bela Lugosi. Und er heißt dann ja Bela B. eigentlich, bürgerlich. Und ich dachte, so heißt Bela, deswegen Bela B?
Nee.
Ah, schade. Ich dachte, ich wäre da was auf der Spur.
Nee, also was heißt nee, aber meines Erachtens nach steht das B von Bela für Barney wegen Felsenheimer, Geröllheimer und dieser Witz.
How the tables turned gerade in meinem Kopf. Wir sind wieder bei Außerirdische gelandet.
Ja, das war letzte Woche die Spooky-Folge. Wir haben die Spooky-Season eingeleitet.
Ja, und aber Bela Lugosi oder Bela Blaschko war der Dracula-Schauspieler.
Genau. Und da finde ich, also da ergibt dann auch diese Zeile, er lässt uns in der Ewigkeit niemals allein, ne? Weil Vampire sind ja
unsterblich.
Bis auf so Sonnenlicht und Knoblauch und Holzpflock im Herzen. Ich glaube, das waren die drei
Dinge. Geheiligte Dinge finden die nicht so gut.
Ach ja, geheiligte Dinge finden die auch nicht so gut, das stimmt.
Ja.
Also Weihwasser und sowas.
Ja, genau.
Da musste ich halt auch so ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich bringt das ja unsere beiden Themen auch nochmal zusammen.
Ja.
Nämlich so Tod und Mord und also wenn ich an die, ich weiß, hast du die Dracula-Serie von BBC gesehen, von Stephen Moffat und Mark Gatiss?
Ich war an diesem Dracula-Thema nie drin, ich habe mir dazu, nee.
Ich auch nicht, aber Stephen Moffat und Mark Gatiss haben ja auch Sherlock BBC gemacht und deswegen dachte ich mir, okay, wenn die beiden ja zumindest Staffel 1 bis 3 Sherlock plus ein Special gut hinbekommen haben, mehr Staffeln gibt es offiziell nicht, für mich. dann ist diese Dracula-Serie vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Vielleicht.
Und Dracula ist ja auch ganz oft so nicht nur die Figur, die Angst und Schrecken verbreitet, also wie Frankensteins Monster oder wie ein Werwolf oder wie ein Zombie, sondern Dracula hat ja immer dieses, was ja Bela in der Graf besingt, immer dieses Frauen fahren irgendwie auf ihn ab und er hat so eine gewisse Aura und er ist irgendwie auch verführerisch und Jungfrauen wollen ihm, geben sich ihm freiwillig hin, damit er dessen Blut trinkt, was ja auch irgendwie zu dieser Zeile passen würde, ein paar Tropfen auf seinem Altar. Weil als ich dann da angekommen war und das halt realisiert habe, dachte ich mir, vielleicht geht's auch in diesem ganzen Scheißlied einfach nur um Womanizer Dracula.
Wow.
Und wir haben beide recht, weil es ist ja quasi, er ist ja quasi tot und er bringt den Tod.
Ja.
Und Frauen lassen sich freiwillig, in Anführungsstrichen, töten.
Mhm. Vielleicht lassen sie sich zusammen Tod. Quasi von Dracula töten.
Naja, und also mein Gedanke war da halt, dass diese Figur ja auch beides vereint. Ne?
Ja.
Diesen Tod oder Todeswunsch. Aufgrund der Anziehungskraft, die er halt hat, aufgrund dessen, was Leute oder Frauen auch in ihm sehen. Und da eben auch dieses Animalische vom Anfang irgendwie nochmal durchkommt.
Ja, also ich habe danach, also nach der letzten Strophe kommt dann ja nochmal zweimal der Refrain und dann ist es vorbei. In dieser Strophe ist auch die Background-Sängerin drin, finde ich sehr schön. Die singt dann auch den Refrain nochmal mit. Das macht das Ganze irgendwie nochmal mystischer.
Ja, finde ich auch total schön. Ich mag das total gern.
Und mein Fazit aus dem Lied war, und das werde ich auch behalten, ich werde jetzt nicht das zu einem Dracula-Ding machen, dass es irgendwie so ein versöhnliches und auch so ein freundliches Lied über den Tod ist, das quasi Tod nichts Schlimmes ist und dass man damit versöhnlich umgehen kann, für sich selbst oder für andere, dass man so ohne Angst dort reingehen kann, wenn es soweit ist.
Ja, ich glaube, kommt sehr auf den Kontext drauf an. Ja, also ich glaube, für mich wird das jetzt auch kein reines Dracula-Lied, aber das hat für mich halt so ein bisschen diesen Touch bekommen. Es ist ja auch alles so Bela-Kram. Das meine ich nicht böse, liebe Leute. Aber dieses Düsternis und Dunkel und Dracula und Sex und das ist ja wie alles so Belas Hassel. Also auf so eine Art und Weise eben.
Ja.
Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen.
Dann musst du es auch nicht.
Nee.
Ja.
Aber ich finde, die Nacht ist vielleicht auch so eine Jahre später erschienene Fortsetzung von Mysteryland.
Ja.
In philosophischerer, reiferer Form.
Ja. Aber Mysteryland hat auch so ein bisschen anderen Vibe als die Nacht.
Ja, ich finde, der hat halt nicht so einen sexualisierten Vibe, zumindest für mich jetzt. Und da ist das auch nicht so düster.
Ja.
Deswegen meinte ich halt, ne, so ein bisschen die reifere, also was heißt reifere, aber so ein bisschen eine Fortsetzung davon.
Ja, das kann sein.
Gedanklich.
Ja.
Nicht im wahrsten Sinne Fortsetzung.
Ja.
Wild.
Also, ich kam halt.
Im Übrigen. Ja. Nochmal vielleicht zu dieser Dracula-Serie. Ich habe die ja geguckt komplett und die hat mich auf jeden Fall anders mitgenommen und ich weiß nicht, ob ich sie Leuten empfehlen möchte. Es ist eine Reise während dieser Serie. Es ist die erste Staffel hat 3 Folgen. Es gibt nur eine Staffel. Ja.
Wow.
Genau, die hat halt 3 Folgen und es ist halt wirklich, wenn ich empfehlen würde, diese Serie zu gucken, dann einfach nur, weil der Dracula-Darsteller oder wie die Figur Dracula in der Serie dargestellt ist, eigentlich genau das verkörpert, wie wir gerade so ein bisschen den Song vielleicht mit unseren beiden Sichtweisen verbunden haben.
Ah. Oh.
Also ich meine, er flirtet mit Nonnen. What the fuck, geil. Alter? So, ne? Und es hat immer irgendwie so was Anrüchiges. Oh, anrüchig, das ist einfach so ein gutes Wort. Warum fällt mir das jetzt erst ein? Genau, aber alle wissen, dass er ja für Tod und auch Verderben stehen kann. Mhm. Und trotzdem hat es die ganze Zeit halt so einen sexy Vibe. Und denkst du so, was,
okay.
Ich weiß nicht, was zu fühlen. Ja.
Okay, also wir klammern den sexy Vibe jetzt mal aus.
Ja, also genau, ich wollte das nur noch mal loswerden, dass das so verbindet, ohne dass ich jetzt sage, man muss diese Serie unbedingt gesehen haben. Ich glaube, man kann auch gut ohne diese Serie leben. Ja, ich fand auf jeden Fall die erste Folge unfassbar spannend und unterhaltsam.
Okay.
Und nach hinten wird es ein Fiebertraum.
Okay, beschreibt es vielleicht dann ganz gut zusammenfassend für alle, die Interesse daran haben. Stellt euch auf einen Fiebertraum ein.
Oh ja.
Genau, wir klammern jetzt mal den sexy Vibe aus. Weil für mich hatte das Lied halt so gewisse Züge von einem Todeswunsch, den sich zwei Personen teilen. Das, was ich vorhin ja schon meinte, dass die zusammen am Wasser stehen und gemeinsam diesen Übergang wagen, vielleicht um auch für immer zusammen zu sein. Könnte ja auch eine Intention sein, je nachdem, ob sie von Dracula gebissen werden oder nicht. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem inhaltlichen Teil und ich gebe für den inhaltlichen Teil mal eine Inhaltswarnung aus, weil ich über Depressionen und Suizide sprechen werde. Und wenn das Thema für euch negativ belastend ist oder irgendwie Ängste oder Trauer auslöst oder verstärkt, überspringt bitte den Rest. Ich glaube, dann ist die Folge nichts für euch. Und falls ihr auch gerade in einer sehr belastenden Situation seid, gibt es die Telefonseelsorge, die sich darum kümmern kann. Und das ist die 0800 111 0111. Ich glaube, am Ende der Folge werde ich die Nummer auch nochmal sagen. Gerade ist super viel los und es ist auch eine schwierige Zeit für alle. Wenn ihr sonst niemanden habt, mit dem ihr reden könnt, ruft bitte dort an und lasst euch dort akut helfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja. Für alle, die jetzt noch weiter dabei sind, möchte ich auch sagen, ich weiß, dass Depressionen und Suizide kein leichtes Thema sind. Wahrscheinlich werden wir nicht unbedingt viel lachen, sondern uns sehr ernst unterhalten. Wenn wir mal lachen, dann ist es auch wahrscheinlich eher so eine Art Comic Relief, wie meine LieblingspodcasterInnen von Mordlust das immer sagen. Einfach um so ein bisschen negative Energie loszuwerden und das zu verarbeiten. Und es ist aber unfassbar wichtig. Und wenn ihr das aushaltet, würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr weiter zuhört und uns zuhört, weil das ein unfassbar wichtiges Thema ist. Ich persönlich kenne viele im engen oder erweiterten Bekanntenkreis, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Tatsächlich auch Menschen, die sich suizidiert haben oder es versucht haben. Mhm. Und an die Menschen habe ich tatsächlich in der Vorbereitung auch gedacht und bin dann auch noch mal emotional so ein bisschen eingeknickt, als ich mir das alles durchgelesen habe. Aber dann ist mir auch aufgefallen, gerade bei den Fällen, wo ich es weiß, dass die Menschen sich suizidiert haben, wo mich das auch in dem Moment total überrascht hat, dass wir einfach viel mehr Sensibilität für Depressionen brauchen, also für diese psychischen Erkrankungen, die zu Suiziden führen, was in der Mehrheit Depressionen sind. Und vor allem auch mit dem Thema der Suizidgefahr, dass Menschen sensibler dafür werden, dass wir das in unserem Umfeld vielleicht auch beobachten und Menschen dort helfen können oder uns auch Hilfe suchen können, falls es uns selbst so geht, weil wir uns sicher genug fühlen, das anzusprechen.
Ja.
Und auch bei Depressionen und Suizidgefahr gibt es tatsächlich geschlechtsspezifische Unterschiede, also es ist auch ein feministisches Thema. Ich habe dann in die Statistiken geschaut und es ist zum Beispiel so, dass sich Männer viel häufiger suizidieren als Frauen, aber Frauen begehen häufiger Suizidversuche.
Mhm, ja.
Und das fand ich irgendwie, das war ein Fakt, den ich noch nicht kannte und das hat mich sehr überrascht, weil ich tatsächlich dieses Bild hatte, Männer suizidieren sich häufiger, also ist halt auch die Suizidversuchsrate bei Männern häufiger. Das war so meine Schlussfolgerung daraus. Und dass das gar nicht so ist, das hat mich irgendwie doch sehr überrascht.
Ja, das liegt, also um da nur mal gleich einzusteigen, also ich wusste das, weil ich das natürlich auch im Rahmen meiner ErzieherInnen-Ausbildung und im Rahmen meines Studiums hatte, an den jeweiligen Methoden, die männlich und weiblich sozialisierte Menschen wählen. Und Männer wählen halt oftmals endgültigere und deswegen vollziehen sie halt den Suizid oft, weil sie eben Methoden wählen, wo dann halt, das nicht mehr so einfach möglich ist.
Ja, dazu komme ich gleich auch noch. Das habe ich mir dann auch rausgeschrieben. Genau, also diesen Unterschied von Suiziden und Suizidversuchen, dass das eine mehr bei, also dass Männer mehr Suizide begehen und dass Frauen mehr Suizidversuche begehen. Das Phänomen wird als Gender-Paradox bezeichnet in der Psychologie und dass Männer trotzdem mehr Suizide begehen, hat unterschiedliche Gründe, unter anderem, was du gerade gesagt hast, dass sie im Schnitt härtere Methoden wählen, die eine Überlebenswahrscheinlichkeit verringern. Sie wollen halt sicherstellen, dass es dann auch funktioniert. Und darüber hinaus suchen sie seltener Hilfe und haben auch eine niedrigere Behandlungsbereitschaft. Also sie haben ein anderes Hilfesuchverhalten als Frauen. Meistens ein sehr kleines bis gar keins. Sie versuchen ihre Probleme häufiger mit Alkohol oder Drogen zu bewältigen, was die Wahrscheinlichkeit eines Suizides nochmal erhöht. Und haben auch weniger emotional stützende Ressourcen, wenn sich jetzt zum Beispiel die Partnerin trennt, die Familie dann sich trennt und für die das so ein Auseinanderriss ist oder jemand stirbt, haben Männer auch weniger emotionale Ressourcen in ihrem Umfeld, auf die sie sich stützen können. Und mit ihrer Sozialisierung ist halt auch dann ein Suizid weniger problematisch als ein Suizidversuch. Also für die wäre es, glaube ich, schlimmer, einen gescheiterten Suizidversuch dann zu haben, weil das dann auch wieder so ein Versagensding ist, als sich dann final zu suizidieren. Das sind so die Gründe, warum Männer mehr Suizide begehen. Und dann habe ich auch Risikofaktoren für Suizidalität, also quasi Suizidgedanken, rausgesucht. Und in der Mehrheit, so 90% sind das psychische Erkrankungen und davon in der überwiegenden Mehrheit Depressionen. Aber darunter fallen auch schizophrene Erkrankungen und Suchterkrankungen, also eine starke Alkohol- oder Drogenabhängigkeit oder eine Medikamentenabhängigkeit kann auch die Suizidalität einer Person erhöhen. Und dann gibt es aber auch Risikofaktoren, die geschlechtsspezifisch sind. Das fand ich dann auch besonders.
Bei den psychischen Erkrankungen hast du jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur Depressionen genannt. Ich
und schizophrene Störungen. So
ich habe halt gerade an sowas auch gedacht wie PDBS.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das dann unter die Kategorie Depression mitfällt in der Statistik. Das weiß ich nicht.
Ach so, okay.
Ich weiß nicht, wie das statistisch aufgeschlüsselt ist und wie fein.
Wie differenziert das ist.
Genau. Das war dann halt.
Ja, weil das geht ja oft Hand in Hand und heißt dann Komorbidität. Mhm. Das ist ein sehr schweres Wort für mein Gehirn. Genau, und deswegen habe ich gerade so überlegt, ne, also so Trauma, Folgestörungen und PDBS und Angststörungen, ob solche Sachen da eben mit reinzählen, aber dann ist das wahrscheinlich alles erstmal so gedeckelt unter diesem einen Begriff.
Ja, genau. Und geschlechtsspezifische Unterschiede sind in den Risikofaktoren zum Beispiel für Männer, dass suizidale Handlungen in der Familie vorgekommen sind. Also wenn sich ein Familienmitglied einmal suizidiert hat, erhöht das deren Suizidgefahr. Ein früher Drogenkonsum und eine frühe Trennung der Eltern. Also es sind wahrscheinlich alles dann so Trennungsgeschichten, die die Suizidalität bei Männern erhöhen. Und bei Frauen erhöht sich das Risiko durch eigene Suizidversuche. Also wenn sie einmal einen gescheiterten Versuch hatten, erhöht sich das dann nochmal. Hostilität, ich glaube, damit ist häusliche Gewalt und Gewalt in der Partnerschaft gemeint. Also Hostilität übersetzt sich mit Feindseligkeit, so im sehr direkten Übersetzen. Ich habe versucht, diesen Begriff im psychiatrischen Kontext zu suchen oder halt irgendwie in diesem Kontext und habe nicht ganz rausgefunden, was die damit meinen. Also Hostilität übersetzt sich direkt mit Feindseligkeit und ich denke, darunter fallen auch häusliche Gewalt und Gewalt in der Partnerschaft. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Andere Symptome sind depressive Symptome. Dann, das fand ich irgendwie, es war schon sehr explizit und spezifisch formuliert, wenige eigene Gründe für das Weiterleben. Also das fand ich irgendwie schon eine sehr spezifische Aussage. Und das führt darauf zurück, dass halt Frauen öfter ein Verpflichtungsgefühl gegenüber Familie und Kindern haben und das tatsächlich die Suizidalität herabsenkt, was die zugrunde liegende psychische Erkrankung jetzt nicht besser macht, sondern nur deren Leidensweg noch länger und schwieriger. Aber genau, das ist so für Frauen, die das sind für Frauen die Risikofaktoren. Und dann fand ich es auch noch sehr interessant, dass nochmal gemeinsame Risikofaktoren für Männer und Frauen zum Beispiel Rauchen sind und was jetzt auch irgendwie naheliegend ist, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also da nochmal in die psychischen Erkrankungen rein. Aber ich fand es irgendwie schon wild, dass Rauchen als Risikofaktor für Suizidalität gelistet ist. Wahrscheinlich als Sucht. Erkrankung eventuell, Nikotinabhängigkeit, keine Ahnung, was die auslösen kann, langfristig, scheinbar Suizidalität, keine Ahnung, ja.
Also ich war ja selber mal Raucherin und keine Ahnung, würde da jetzt, also und auch selber in schwierigen Situationen mental und kann das jetzt für mich selber gar nicht so, nicht so herrlich.
Ich weiß auch nicht, ab welchem Punkt man das auf Rauchen zurückführen kann. Also den Risikofaktor, wie da überhaupt die Erhebung war oder so. Ich habe diese ganzen Informationen und Daten von, wie hieß das nochmal, GenderWiki, glaube ich. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Beschreibung. Das war eine sehr gute Zusammenfassung von Studien und Erhebungen. Und da stand halt eben auch dieses Rauchen als Risikofaktor mit drin. Ich habe jetzt nicht in die verlinkte Quelle geguckt, was genau da gelistet wurde und wie diese Studie durchgeführt wurde oder diese Erhebung gemacht wurde. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ich fand es nur sehr interessant, dass das überhaupt damit gelistet war. Das heißt, es muss ja schon einen signifikanten Zusammenhang geben. Oder der muss so gedeutet werden. Ja.
Ja, also ich weiß halt nicht, ob quasi Rauchen bei Männern eher als Sucht gilt und Rauchen bei Frauen eher als eine Art Stressbewältigung, die natürlich nicht gut funktioniert.
Weiß ich nicht.
Also habe gerade so versucht, mir das daher zu leiten, aber ja.
Und wenn man sich das Alter anschaut, also die Altersgruppen, die Suizide oder Suizidversuche begehen, sind die meisten Suizidversuche zum Beispiel in einem sehr jungen Alter während der Pubertät. Und da ist halt auch eine Besonderheit, dass gerade bei jüngeren männlichen Personen das Risiko eines Suizids in jungem Alter sehr, sehr hoch ist, weil sie durch diesen Hormoncocktail der Pubertät auch Impulsivität und Aggressionen stark ausgesetzt werden. Also die Emotionen werden in der Pubertät ja nochmal ganz anders verstärkt, als wenn man wieder aus der Pubertät raus ist. Und dadurch ist die Suizidalität auch sehr hoch. Also das Risiko ist für junge Männer tatsächlich besonders hoch.
Ich will nochmal kurz irgendwie da einhaken. Es ist generell im Jugendalter einfach so eine, wie soll ich sagen, ist halt so eine Phase in der Pubertät, die generell ja auch geprägt ist von viel Wandel, jetzt nicht nur hormonell, total. Ne, sondern da passiert ja total viel. Ne? Man hat halt diesen Übergang, also diese Transition von Kind und Kindheit zu junger Erwachsener und der Körper ändert sich, Hormone ändern sich, die Lebensumstände ändern sich, man hat viel mehr Verantwortung, man hat ja plötzlich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, so im Gesamtgesellschaftlichen. Ja. Und dann kommen eben solche Sachen dazu wie Schulabschluss, man muss sich irgendwie entscheiden, was man machen möchte, man nimmt Sachen schon anders und bewusster wahr, also ich denke da jetzt auch so an, Klimakrise, an politisches Handeln, was eben in der Welt auch so los ist und das ist ja auch oft eine Phase von sehr vielen Übergängen und von viel Unwissenheit, von viel Unsicherheit. Nicht immer, aber das sind ja trotzdem alles Dinge, Lebensereignisse, Lebensabschnitte, die bewältigt werden müssen, die teilweise ja auch als kritische Lebensereignisse wahrgenommen werden, beziehungsweise durchlebt werden.
Ja.
Das ist ja eine Phase, wo so viel im Umbruch ist,
ja,
dass das tatsächlich generell in der Jugendphase man das nicht außer Acht lassen sollte. Und das sage ich jetzt nicht nur, aus rein von dem, was ich irgendwann mal in Schule, also in der Berufsschule und im Studium gelernt habe, sondern ich habe ganz lange gedacht, dass, also hatte diese Themen ja auch als Schwerpunkte und dachte so, ja, wie, also ich habe die Statistik gehört und dachte mir, wie das oft so ist, naiverweise mit Anfang 20, ja komm, wenn ich jetzt hier irgendwie mit Jugendlichen arbeite und wie schnell wird mich das ereilen? Und es dauerte kein halbes Jahr.
Ja.
Und es gab ein Suizid von einer Jugendlichen. Und das ist halt echt, das war schon krass auch für uns auf Arbeit und so weiter. Und seitdem ist dieses Thema bei mir auch wirklich nochmal ganz anders und viel sensibler. Es ist halt total dumm, dass es irgendwie erst passieren muss, bis man das irgendwie so auf dem Schirm hat.
Ja.
So ein krasses Ding im Jugendalter ist. Ohne da jetzt irgendwie näher drauf einzugehen. Ja. So, ne? Und
ja, also ich würde jetzt von mir selber behaupten, dass ich zum Beispiel gar keine oder sehr wenig depressive Tendenzen habe zum Beispiel. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass mich das in der Pubertät auch beschäftigt hat. Also da hatte ich auch selbstverletzende Gedanken und habe über Suizid zumindest in einer Form nachgedacht, ob das eine Option wäre oder keine Ahnung. Also da gab es auch Situationen, in denen ich versucht habe, einen Ausweg zu finden und das eine Möglichkeit für mich war. Und wenn ich jetzt daran denke, ist das für mich so total weit weg und überhaupt nicht, also das bin ja nicht ich und das würde ich jetzt nie darauf kommen. Aber zu dem Zeitpunkt und mit dem Hormoncocktail, den ich hatte, war das absolut da. Und deswegen kann ich das auch ganz gut nachvollziehen. Also, ja.
Ja, also ich glaube, dass prinzipiell, ne, auch darüber nachzudenken, wie vergänglich das ist und bla und eben solche Optionen auch zu durchdenken, dass das jetzt nichts super Ungewöhnliches ist.
Ja.
In der Jugendzeit. Das meine ich, ich will das damit nicht absolut abtun. Das meine ich nicht. Mir geht es nur einfach darum, dass ich glaube, dass das zu diesen Entwicklungsaufgaben in Anführungsstrichen auch dazugehört, eben weil das so eine große Zeit der Unsicherheit ist. Und seien wir doch mal ehrlich, gerade Jugendliche, die einfach tausend Sachen gleichzeitig um die Ohren haben, wo sollen die, und vielleicht ist da mein Blick auch ein bisschen getrübt durch das Feld, in dem ich natürlich arbeite, aber wo sollen denn Jugendliche diese ganzen Ressourcen hernehmen, um solche Sachen gut zu bewältigen?
Ja.
Sie sind ja noch dabei, Dinge zu lernen.
Also du musst ja nicht mal in einer Einrichtung sein, um diese Ressourcen nicht zu haben oder irgendwie in einem sozial prekären Umfeld oder wie auch immer. Es gibt genügend Eltern, die keine emotionalen Ressourcen haben, um ihren Kindern zu helfen, weil sie das selber nicht gelernt haben, einfach. Und
ja, ja, total. Ich meine nur, ne, ich arbeite natürlich in einem Feld, wo die Ressourcenlage vom Umfeld oftmals sowieso schon einfach sehr gering ist.
Aber ich glaube, die Ressourcenlage ist auch in einem Umfeld, das jetzt von außen nicht als prekär betrachtet werden würde, also in Familien, die man von außen als stabil bezeichnen würde, nicht unbedingt da.
Ist halt immer die Frage, deswegen sage ich ja, ne, ich weiß halt nicht, ob mein Blick da so ein bisschen getrübt ist durch mein Arbeitsfeld und ich es quasi einfach nur düsterer sehe, als es ist. Aber nichtsdestotrotz ist das quasi einfach eine Sache, die mir total wichtig ist, bei Jugendlichen das nicht zu unterschätzen, weil ja die Jugendphase oftmals so als wild und ungestüm und toll und ich möchte halt nicht, dass das so ein verklärtes Bild ist, denn das, wie ich ja am eigenen Leib erfahren musste, das schneller gehen kann, als man denkt und für mich, ich war ja an dem Tag auch im Dienst, ne? Für mich war das mit keinem Gedanken eine Option. Für mich war okay, die Person ist, es gab schlechte Nachrichten, die Person ist niedergeschlagen. Mhm. Und ich dachte mir, hey, okay, ne, die redet mit ihrer Freundin. Es war nicht auf Deutsch, deswegen konnte ich auch nicht verstehen, was. Die trinken Tee, da passiert gerade irgendwie so emotionale Fürsorge.
Ja.
So, ne? Und trotzdem kann das passieren. Weil wenn Menschen diesen Entschluss gefasst haben oder das machen wollen, dann tun sie das offensichtlich auch. Habt einfach ein gutes Auge auf Jugendliche, auch wenn die manchmal nicht so erscheinen.
Ja, habt so eine gewisse Sensibilität dafür.
Voll.
Also ich finde gerade einfach nur, sich in Erinnerung zu rufen, dass halt so ein pubertierendes Gehirn einfach ein absolutes Feuerwerk und übelst anstrengend ist, reicht manchmal schon.
Das zeigt sich ja auch ganz oft nicht so, wie man halt, nicht unbedingt so, wie man halt denkt.
Ja.
Also ne, es ist ja auch nicht immer, dass Menschen, die depressiv sind oder Menschen, die suizidal sind, dass die die ganze Zeit irgendwie zu Hause sitzen und weinen. Auch dieses Klischeebild.
Ja. Das ist tatsächlich eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt.
Ah ja, okay, weil dann überlasse ich dir das Wort.
Weil, also bei den jüngeren männlichen Personen war ja die Suizidalität durch Impulsivität und Aggression erhöht. Und das sind tatsächlich auch Symptome einer Depression, wenn sie bei Männern auftreten. Also Impulsivität und Aggression gehören dazu. Depressionen bilden nämlich auch sehr geschlechtsspezifische Symptome aus und tatsächlich ist es so, dass Männer sehr unterdiagnostiziert sind, weil die Symptome so ein bisschen aberkannt wurden ganz lange und das jetzt erst so in den letzten Jahren wahrscheinlich auch mit in den Katalog aufgenommen wurde, wie denn die Diagnostik dann erfolgen sollte. Bei Frauen ist es so, dass eine Dominanz von Östrogen zu einer Depression führen kann. Also es dann auch kann schon hormonell verursacht sein. Oder bei Männern eine niedrige Testosteronwerte. Es kann tatsächlich auch sehr hormonell verursacht sein, das Problem. Bei Frauen ist es oft in diesen Übergangsphasen, also Pubertät, darunter stand dann natürlich auch das Wochenbett. Ich glaube, die meisten kennen die Wochenbettdepression, also so ein hormoneller Umschwung, die Menopause. Da sind halt die Hormone so im Ungleichgewicht und da kann es zu so einem Östrogenüberschuss kommen, der dann zu Depressionen führt. Und bei Männern sind es dann die niedrigen Testosteronwerte, die zu Depressionen führen können. Also es ist irgendwie immer so ein hormonelles Ungleichgewicht, das vorhanden ist. Und Frauen haben dann Symptome wie zum Beispiel Energieverlust, Müdigkeit und Schlafstörungen oder genau das Gegenteil, also atypische Symptome in Form von Appetitsteigerung und Gewichtszunahme und vermehrtem Schlaf, also dass sie einfach sehr viel mehr schlafen müssen und sind, wenn sie Depressionen haben, sind Frauen auch eher ängstlich und nervös und tendieren zu Panikattacken. Also die Symptomatik ist dann schon sehr spezifisch. Wenn man dann aber auf Männer guckt, ist es halt ganz anders. Männliche Symptome bei Depressionen sind Aggressivität, Wut, Gereiztheit, Substanzmissbrauch, also Alkohol, Zigaretten und Drogen. Das, was ich vorhin noch meinte, sie versuchen halt Probleme eher mit Alkohol oder Drogen zu lösen. Und am Ende dann noch Feindseligkeit und antisoziales Verhalten. Also die kapseln sich halt viel mehr ab, sind antisozial und sehr schnell aggressiv und wütend. Und das wurde lange gar nicht im Zusammenhang mit Depressionen gesehen, sondern eher so als männliches Attribut festgehalten. Männer sind halt schneller aggressiv und wütend, aber dass diese dann eventuell auch depressiv sind, darauf ist man lange nicht so richtig gekommen. Willst du was sagen?
Ich musste gerade nur an einen Satz denken, oh, ich weiß nicht mehr, wer das genau gesagt hat. Deswegen sage ich jetzt lieber gar nicht, wer es gesagt hat, bevor es falsch ist. Und zwar war der Satz, weil ich natürlich irgendwie auch eine Person vor Augen hatte, auf die das zutrifft, Burnout einfach nur ein anderes Wort für Depression ist, gerade für Menschen, die sich das nicht eingestehen können.
Ja, also Männer gehen tatsächlich auch häufig irgendwann mit Burnout-Symptomen zum Arzt und stellen dann fest, dass sie Depressionen haben.
Genau, deswegen musste ich da dran denken. Ja,
genau, also das ist auch dieses fehlende Hilfesuchverhalten, dass sie die das so lange ertragen und sich das immer weiter steigert, dass sie dann am Ende diese Burnout-Symptome haben, die dann halt eine starke Form einer Depression sind und dann kommt das halt alles auf sie zu und überrollt sie dann. Und dann gehen sie meist erst zum Arzt. Ja, und weil man das halt so lange nicht in Zusammenhang gebracht hat, wie ich vorhin schon meinte, sind Depressionen bei Männern auch stark unterdiagnostiziert. Und sie zeigen halt leider viel seltener und weniger intensiv hilfesuchendes Verhalten. Also selbst wenn sie merken, dass etwas nicht stimmt, suchen sie niemanden auf. Sie suchen sich weder professionelle Hilfe noch irgendwie im Freundeskreis jemanden zum Reden. Und verdrängen dann die Symptome viel, viel häufiger und begründen das halt mit Stress und beruflicher Belastung, bis es dann irgendwann sich ja so stark äußert, dass sie es nicht mehr ignorieren können, weil sie dann schon andere körperliche Symptome haben, die sie arbeitsunfähig machen. Und dann ist es halt das Burnout, wie wir es kennen. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur die Spitze des Eisbergs der Depressionen, die man dann sieht in diesem Burnout. Ja. Das war es, was ich mir so zusammengesucht habe. Also mein Fazit ist, das hatte ich jetzt, glaube ich, gar nicht mit aufgezählt, aber Frauen haben häufiger Depressionen. Also die Zahl an Frauen, die Depressionen haben, ist höher als bei Männern. Frauen begehen häufiger Suizidversuche und Männer begehen häufiger Suizide und sind leider unterdiagnostiziert. Deswegen diese Zahl an Frauen haben häufiger Depressionen so ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtig betrachten, weil diagnostiziert sind die Männer halt nicht. So. Da ist er halt die Dunkelziffer wahrscheinlich auch einfach ultra hoch.
Ja, so kommt das halt zustande.
Und dazu, also das, all diese Informationen habe ich aus einem ganz tollen Artikel, dem Gender Wiki nennt sich das, glaube ich. Ich gucke gleich nochmal nach. Der Uni Münster. Die haben so ein paar öffentliche Artikel, wo sie Studien und Daten zusammentragen. Da sind die ganzen Literaturverweise auch unten zu finden. Also die listen das auch alles auf, woher sie ihre Daten haben und wie sie das zusammengefasst haben. Und ich fand das super interessant und sehr gut zusammengefasst. Das ist eigentlich so basically das, was ich mir aufgeschrieben habe, noch ein paar Side-Infos. Aber wenn euch das interessiert, lest euch das gerne durch, wenn ihr das emotional auch gut halten könnt. Ich finde das irgendwie nochmal einen ganz guten Augenöffner, gerade dieses Gender-Paradox und wie sich eigentlich Depressionen bei Männern äußern und bei Jugendlichen. Da finde ich, sollte man auch ein bisschen sich dafür sensibilisieren und vielleicht ein Auge drauf haben. Und ich weiß aus meinem Umfeld, dass es Männern schwerfällt, mit anderen Männern darüber zu reden, weil da diese Hürde der Sozialisierung einfach extrem hoch ist. Aber wenn ihr ein sicherer Hafen für eure Freundinnen sein wollt, vielleicht lasst ihr mal so ein bisschen durchblicken, dass ihr das auch seid und dass man mit euch über diese Dinge reden kann. Und dann können sich Menschen auch trauen, darüber zu reden.
Ja, und sich vielleicht auch Hilfe zu holen. Also was mir halt auch nochmal wichtig ist, und ich finde, das wird zumindest gesamtgesellschaftlich auch häufig andersrum gesehen oder verstanden. Ich glaube, da ist auch gerade viel Bewegung drin. Ja. Aber sich Hilfe zu suchen, ist halt kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist halt eigentlich ein Zeichen von krasser Stärke, weil das braucht schon Kraft, sich damit auseinanderzusetzen. Und es braucht auch Kraft und Überwindung, diesen Schritt zu gehen.
Ja.
Und dieses Denken von, ich gehe jetzt zum Arzt und ich bin so schwach oder ich brauche jetzt irgendwie eine Therapie, und auch dieses Tabuisieren von Therapie oder zum Therapeuten zu gehen, ist halt so, nee Leute, lasst euch das halt auch nicht einreden. Also was für ein Bullshit. Ich finde, an Therapie oder sich mit sich selber auseinanderzusetzen und das halt eben in einem Kontext auch, der professionell begleitet, angeleitet, unterstützt wird. Was soll denn daran schwach oder bescheuert das sein? Im Gegenteil, was hat man denn zu verlieren?
Ja, vor allem ist das halt super stark, sich damit auseinanderzusetzen und zu versuchen, daran zu arbeiten.
Ich finde das halt auch am Anfang, also obwohl ich große Verfechter davon bin, ne, dass Leute zur Therapie gehen und Therapieangebote annehmen und das ja auch hilft und so weiter. Als ich das natürlich irgendwie selber gestartet habe, war mir das am Anfang irgendwie unangenehm, das auch zu sagen. Und irgendwann dachte ich mir halt so, sowas Bescheuertes, weil du redest die ganze Zeit darüber, wie wichtig und wie gut das halt ist. Und dann ist dir das irgendwie unangenehm. Ja. So seitdem mache ich das halt auch nicht mehr und gehe damit halt auch viel offener um.
Ja.
Aber ja, also lasst euch da halt auch nichts einreden von irgendwelchen Leuten und ja, und wenn ich das dann immer höre, so Seelenklempner und bla.
Leute.
Und ich denke mir, diese Menschen machen in Anführungsstrichen nichts wieder ganz. Ihr seid schon selber verantwortlich dafür, mit euch selber und eurem Gedanken, eurem Erleben, euren Gefühlen zurechtzukommen. Die begleiten und unterstützen euch und ja, natürlich sind die eine Hilfe.
Mhm.
Aber das ist doch nicht so, dass die irgendwie euren Kopf aufschneiden, da irgendwie ein, zwei Drähte verlöten und dann das Ding wieder zuhauen. Nee. Und dann seid ihr da ja heil.
Die geben also nur Denkansätze und den Rest macht euer Gehirn schon.
Ja, und ich meine, Therapie ist halt, ist Arbeit.
Ja,
und zwar für einen
total.
Selber. Zu sagen, die hat mir ja gar nicht richtig geholfen, ist halt dann auch so, also ja, ne, wenn, ich will auch nicht sagen, dass das immer alles super toll läuft. Es kommt ja auch immer drauf an, wen man gegenüber sitzen hat. Ich hatte zum Beispiel mal ein Erstgespräch bei einer Therapeutin. Ich habe mich so unwohl gefühlt und ich fand die so unsympathisch. Und es war ganz schrecklich, mal neben all den furchtbaren Sachen, die zu mir gesagt hat, was völlig unprofessionell war, meiner Meinung nach. Sie haben doch einen tollen Job und eine tolle Beziehung und eine tolle Familie und tolle Freunde und ein total stabiles Umfeld. Ich verstehe gar nicht, warum es ihnen so schlecht geht. Und ich dachte so, ach so, na dann, gut. Kann ja alles nicht so schlimm sein. Ist mir im Nachhinein auch einfach aufgefallen, dass die mich zum Beispiel an meine ehemalige Chefin erinnert, die mich total mies behandelt hat. Und da war schon klar, dass das zum Beispiel nicht die richtige Therapeutin für mich ist. Oder die richtige Person, um Therapie zu machen. Und natürlich, das muss auch passen, aber letzten Endes ist Therapie vor allem Arbeit für einen selbst. Und das muss man halt auch wollen. Deswegen funktioniert ja Therapie auf Zwang auch einfach nicht. Na, also man muss sich drauf einlassen können und das muss schon irgendwie auch von einem selbst kommen.
Ja, und man muss sich auch ein bisschen öffnen können. Also es kann halt sein, dass es auch dauert, bis man sich öffnet, gerade wenn man irgendwie so ein Vertrauensthema hat oder so. Aber wenn man sich darauf einlassen möchte, dann kann man auch den Weg gehen und sich dann auch auf eine Therapeutin einlassen und dann an sich arbeiten und diese ganze Selbstarbeit leisten. Und ganz ehrlich, in der Welt, in der wir gerade leben, wundert es mich echt nicht, dass so viele Leute Therapie brauchen. Also das ist ja nicht nur der Scheiß, den du dir aus deiner Kindheit mitnehmen musst, den du vielleicht aufarbeiten musst. Das ist ja so viel, was gerade passiert und was einfach übelst belastend ist. Sich da einfach auch Hilfe zu suchen im Umgang mit solchen Themen.
Ich finde generell, dass dieses ganze Therapie-Ding wäre es viel besser und klüger, auch im Sinne von Prävention, wenn einfach jeder Therapie machen könnte, völlig unabhängig davon, ob er sich jetzt psychisch stabil, instabil, krank, nicht krank, wie auch immer fühlt. Also da geht es mir ja gar nicht mehr darum, dass man jetzt nur zur Therapie geht, weil
weil es einem gerade schlecht geht.
Weil, genau, sondern dass halt einfach alle Menschen irgendwie Zugang und ein Anrecht darauf haben, Therapie zu machen und begleitet zu werden. Und wenn halt Menschen feststellen, dass sie das vielleicht nicht benötigen oder nur sehr unregelmäßig oder wie auch immer, dann ist es ja in Ordnung. Also wie bei so einem normalen Arztbesuch.
Ja, ich habe auch mal überlegt, ich glaube, es wäre für die meisten Menschen auch als so ein guter Sicherheitsfaktor, so, keine Ahnung, so ein Quartalscheck-in oder so zu machen, einmal über die Dinge zu reden, die passiert sind in den letzten Monaten und halt auch mal über die schwierigen Dinge. Ich finde es halt ganz gut, ich kann mittlerweile mit den meisten schwierigen Situationen selber sehr gut umgehen. Und ich habe auch emotionale und soziale Ressourcen, um damit umzugehen. Aber ich finde es trotzdem mega gut, wenn ich danach nochmal mit meiner Therapeutin darüber spreche und sie mir auch so ein bisschen Rückversicherung gibt in dem, wie ich mich verhalten habe, wie ich damit umgegangen bin. Und ich dann nochmal das so aufarbeite und merke, okay, ja, das war schon richtig so, wie ich das verarbeitet habe und wie ich damit umgegangen bin. Oder vielleicht war daran auch irgendwas nicht ganz so richtig, also für mich nicht ganz so richtig. Und ich muss da nochmal gucken, wie ich mit den Sachen besser umgehen kann zum Beispiel. Finde ich super wichtig.
Also Therapie heißt ja auch nicht immer, dass man nur negative Sachen erzählt.
Nee, ich lache ganz oft mit meiner Therapeutin.
Na gut, ich lache jetzt nicht so oft mit meiner Therapeutin, aber da bin ich, glaube ich, auch nicht der Typ dafür, weil viele ja immer nur denken, man, es ist immer alles ganz schlimm und nee. So ein Termin kann ja auch einfach dazu dienen, dass man für sich mehr Klarheit hat und es muss ja nicht immer gleich total schlimm und, und man weint oder keine Ahnung.
Ja.
Also es gibt ja gerade auch bei Therapie unterschiedliche Phasen und also wenn ich so daran denke, als ich angefangen habe, ist natürlich die längste Phase, ist ja immer Stabilisierung, das dauert halt immer am längsten und dann fängst du ja langsam erst an, Sachen irgendwie zu ordnen, zu machen, zu tun und dann arbeitest du ja erst daran und dann kommt ja irgendwie der Punkt, dass man vielleicht auch darüber redet, was da jetzt so draus geworden ist oder welche Strategien und so weiter und so fort.
Mhm.
Und das will ich auch nochmal dazu sagen, ne? Da hat halt auch jeder seinen eigenen Rhythmus. Es gibt vielleicht auch Leute, die müssen am Anfang erstmal alles erzählen und raussprudeln und machen und tun und sind dann aber relativ, in Anführungsstrichen, schnell an dem Punkt, wo sie vielleicht mit Sachen schon anfangen können, umzugehen oder für sich für Lösungen zu suchen. Mhm. Und manche brauchen halt, keine Ahnung, 20 von 24 Sitzungen, um erstmal überhaupt alles loszuwerden. Oder keine Ahnung, manche brauchen auch einfach Jahre, Jahrzehnte. Ne, das ist ja alles super individuell. Und das heißt nicht, dass jemand seine Therapie besser oder schlechter macht. Take your time, Leute.
Und was ich auch immer meinen Freundinnen sage, ihr müsst nicht erst in einer akut schlechten Situation zur Therapie. Also ich habe meine Therapie auch nicht angefangen, als es mir akut schlecht ging, sondern eher in der Phase, wo ich gemerkt habe, irgendwie, vielleicht sollte ich mal ein paar Dinge aufarbeiten. Mir geht es zwar gerade ganz gut, aber ich merke, dass da irgendwas brodelt. Und dann habe ich einfach angefangen und hatte dann auch meine schlechten, guten, schlechten Phasen in der Therapie. Und mittlerweile bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage, das Gröbste ist durch, hoffentlich. Ich hoffe, dass da nicht noch was kommt. Und ich merke halt auch richtig, wie gut das tut und dass ich jetzt halt auch an kleineren Dingen, also objektiv kleineren Dingen, noch ganz anders arbeiten kann und da irgendwie auch ganz viel Selbstarbeit leisten kann, gerade weil ich jetzt die Ressourcen dafür habe und irgendwie so zu einem emotional gesunden Menschen wachsen kann.
Das ist auf jeden Fall, also ich meine, ich habe ja den Prozess auch mitgemacht.
Quasi. Live dabei.
Vielen Telefonaten und überhaupt generell. Bei mir ist es halt super unterschiedlich. Ich glaube, bei mir ist es schon auch sehr phasenweise und hatte halt zwischendurch Phasen, wo es halt richtig brenzlig war und dann eher so in der Phase, nachdem es halt so richtig brenzlig war, erst dann irgendwann an den Punkt gekommen, okay, ich muss jetzt halt echt, weil nochmal schaffe ich es nicht. Also so nochmal habe ich gefühlt nicht die Kraft, das durchzustehen.
Das erinnere ich auch noch sehr gut.
Ja, und seien wir mal ehrlich, in Deutschland einen Therapietermin zu bekommen oder einen Therapieplatz zu bekommen, ist ja sowieso absolut Wahnsinn. Ja. Wenn ihr das sucht, lasst euch auf Wartelisten schreiben. Ja. Nehmt jeden Wartelistenplatz, den ihr kriegen könnt, so, ne, ruft an, das ist kräftezehrend, das ist anstrengend. Mhm. Wenn das Praxen sind, die keinen kassenärztlichen Sitz haben, dann könnt ihr auch den Antrag stellen bei der Krankenkasse, dass das übernommen wird, beziehungsweise manchmal macht das auch der Therapeut, die Therapeutin selbst. Also bei mir war das zumindest so, die hat das alles gemacht, die ist Gold wert, diese Frau. Und dann sollte das prinzipiell auch eigentlich klappen. Ja, ich musste aber beispielsweise wirklich bei meiner Krankenkasse erstmal nachweisen, dass ich mindestens 20 abgelehnte Kassen, also dass mir mindestens 20 TherapeutInnen mit Kassensitz abgesagt haben, damit sie das übernehmen.
Ja, allein der Akt war schon richtig scheiße, weil die meisten haben sich ja gar nicht zurückgemeldet.
Nö. Und ich musste halt wirklich angeben, wann ich die wo und wie kontaktiert habe. Das fand ich so absurd, weil ich stelle mir halt vor, ich war halt nicht mehr in der akuten Phase. Ja. Mir ging es trotzdem schlecht, ne? Aber wenn man sich halt so vorstellt, dass jemand, der vielleicht gerade, der wirklich nochmal einen anderen Schnack von psychischer Erkrankung, Depression, was auch immer hat, wie soll der die Kraft und Ausdauer haben,
ja,
sich da was zu organisieren, Hilfe zu organisieren? Das kotzt mich einfach so an.
Und da, Leute, sucht euch eine Person, die euch dabei helfen kann, die vielleicht für euch die Telefonate machen kann oder das Anschreiben und dir da so ein bisschen Arbeit abnehmen kann, wenn ihr in so einer akuten Phase seid, dass ihr euch selbst nicht drum kümmern könnt. Versucht, einen Freund oder eine Freundin ins Vertrauen zu ziehen, zu aktivieren, dass sie euch dort unterstützen können bei der Suche nach Therapeutin und beim Anschreiben und so. Weil das mit den kassenärztlichen Sitzen ist absoluter Abfuck. Ich habe mich dann noch irgendwann in Hamburg dagegen entschieden, weil mir das alles zu viel war. Und da war ich ja eigentlich auch in einer guten Phase, aber da wusste ich auch, das stemme ich gerade nicht. Also da lege ich dann eher den Gedanken an eine Therapie beiseite, als dass diese Achterbahn jetzt zu fahren. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, auch wenn das super anstrengend ist, an so einen kassenärztlichen Sitz zu kommen. Deswegen sucht euch da gerne Unterstützung und wendet euch an Freundinnen, die euch da helfen können. Die machen das auch gerne. Glaubt mir, denen ist das schon wichtig, dass ihr euch da Hilfe sucht. Ja, und falls es doch akut ist und sehr, sehr akut, wie gesagt, ruft bei der Telefonseelsorge an. Da werdet ihr an eine Person weitergeleitet, die sich mit euch unterhält und euch für den Moment stabilisieren kann. Telefonnummer ist die 0800 111 0111. Ruft bitte an, wenn es euch ganz schlecht geht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, so zum Ende. Außer meine Liebe und mein Mitgefühl geht raus an alle, die gerade strugglen. Das ist eine harte Zeit.
Ja, voll.
Ihr seid nicht allein. Wir strugglen gerade auch hart.
Gott, ich will die Leute gar nicht so sad entlassen. Nee,
wir wollen euch nicht sad entlassen. Wie können wir euch denn unsad entlassen?
Ja, ein paar aufbauende Worte.
Mhm.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass vielleicht, wenn ihr die Folge hört oder gehört habt und bis zum Ende durchgehalten habt, ja, vielleicht habt ihr ja irgendwie Leute, Familienmitglieder, Freunde, bei denen ihr schon länger nicht mehr nachgefragt habt, wie es denen so geht oder was die gerade so machen und die euch vielleicht auch im Kopf rumgeistern. Ich meine, ist ja manchmal auch sehr viel Alltag und Job und was noch, Familie, was weiß ich, was dann alles noch so auf einen zukommt, dann ruft die doch lieber jetzt mal an oder schreibt dir eine Nachricht oder schickt dir eine Sprachnachricht oder was auch immer und schaut einfach mal, wie es den Menschen geht oder haltet einfach einen netten Plausch mit Menschen, mit denen ihr vielleicht schon länger keinen Kontakt mehr habt. Ruft eure Omas mal an oder Freunde, die ihr lange nicht mehr gesehen habt. Ich glaube, das ist schon mal so ein ganz guter Schritt, das machen zu können.
Ja.
Und ja, neben dem Reden ist es vielleicht auch ab und zu mal ganz gut, sowas wie Social Media auch mal auszumachen und sich nicht zuzuballern. Also ich kann ja auch ein Lied von singen.
Ja.
Die Tage mit den vielen Meldungen in den Medien zu diversen Dingen, Konflikten und Sachen.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall auch viel zu viel konsumiert, auf jeden Fall viel zu viel runtergezogen. Ja. So, macht mal da auch eine Pause.
Macht vielleicht einen Film an, den ihr als Teenager gerne geguckt habt. Ich habe letztens im Zug 30 über Nacht geschaut. Den habe ich als Teenie geliebt. Ich mag ihn immer noch sehr gerne.
Ja, ich noch nie gesehen, ja, glaube ich.
Es wundert mich auch nicht, dass du den nicht gesehen hast. Also es hätte mich jetzt wirklich gewundert, hättest du gesagt, oh ja, den mag ich auch voll gerne. Aber ja, tut Dinge, die euch gut tun. Macht vielleicht mal eine Gesichtsmaske, irgendwas Entspannendes. Legt euch auf die Couch, snackt was Ungesundes, ist scheißegal. Irgendwie so eine Packung Chips und eine Kohli. Und dann macht euch einen Film an.
Ja, oder noch besser, geht raus, macht einen Spaziergang. Mhm. Es muss ja nicht immer unter übelst vielen Menschen sein, ich kann das auch verstehen. Ja. Das ist auch ganz gut. Also tut einfach Dinge, die euch wirklich gut tun und die nicht selbst zerstören.
Ein bisschen innere Ruhe geben vielleicht. Ja. Oder das Innerste ein bisschen ruhiger machen.
Es gibt ja Menschen, denen helfen so Achtsamkeitsübungen. mir hilft es nicht. Ich sage ja ganz oft, mit Achtsamkeit ins Burnout kann man auch. Ja. Dann war es halt sehr achtsam. Achtsam, ausgebrannt.
Geil.
Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie die Therapie zu mehr Therapeutin ist. Ja, keine Ahnung. Macht einfach Dinge, die euch Spaß machen, die euch gut tun. Mhm. Ich finde prinzipiell alles, was ja mit geilem Essen zu tun hat, immer gut. Und da rede ich jetzt nicht von der Chipstüte und der Kohli.
Nee, das war jetzt auch nur so, da muss man sich um nichts kümmern. Das ist halt direkt offen und essbar und trinkbar. Oder bestellt euch was Schönes. Keine Ahnung.
Ja, geil.
Beim Lieblingsasiaten oder whatever. Pizzamann, Frau.
Ja?
Mhm. Bleibt stabil.
Oh ja, er bleibt stabil.
Das hat viele Bedeutungen. Aber ich meine gerade psychisch stabil. Wie der Security in Oberhausen sagte, hau rein, Sonnenschein. Ja, ihr seid unsere kleinen Sonnenscheinchen und ich hoffe, wir bringen auch ein bisschen Sonnenschein zu euch.
Trotz schwieriger Themen. Wir versprechen die nächste Folge. Ah ja, ich weiß gerade gar nicht, was die nächste Folge ist.
Oh doch, ich glaube.
Aber wir versprechen, dass die auf jeden Fall nicht so düster und sad wird.
Kann man das sehen? Nach. Warte.
Oh ja.
You know.
Ach ja, ist ja schon. Nächste Woche. Eieieiei. Oh. Also nächste Woche wird wild, quatschig und lustig. Das verspreche ich euch jetzt schon.
Ja, genau. Die nächste Folge wird stimmungstechnisch wieder Titel besser.
Auf jeden Fall, auch wenn der Titel etwas anderes versprechen wird.
Ich könnte sagen.
Der Titel des Liedes.
Ja. Aber ihr süßen Mäuse, macht's gut. Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Haut rein, Sonnenscheins.
Oder bis wir vielleicht Oberhausen dazwischen noch aufnehmen.
Vielleicht kommt morgen oder übermorgen dann auch noch eine Oberhausen-Folge für euch.
Na denn?
Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Bis dann.